Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Freunde, hier ist beste Stimmung im Studio K. In der Episode 32 von Nicht ganz ungefährlich. Und ich habe einen wunderbaren Gast, der extra eingeflogen ist nach Trier. Also nicht nach Trier, aber nach Luxemburg. Lutz Kado ist da. Hallo Lutz.
Hallo Dietmar, vielen lieben Dank für die Einladung.
Du, ein großes Vergnügen, dass du es geschafft hast. Und ja, müssen direkt den Namen droppen. Ne? Du bist bei Wondergrip. Also für die drei da draußen, ich meine, wir sind ein Experten-Talk. Ja? Wahrscheinlich sagen jetzt alle, wir draußen wissen alle mehr über den Lutz als der Dietmar. Aber weil wir hatten gestern Blind Date.
Exakt, ganz genau so ist es. Ja. Aber ein wunderbares, das darf ich mal sagen an der Stelle.
Ja. Für mich war er ein bisschen spät dran, für sich wahrscheinlich nicht. War natürlich beschäftigter Mann. Und ich habe dann gesagt, du, Stadtrundgang klappt nicht, wird eine Stadtrundfahrt. Und er gesagt, yay. Komm, gibst du, oder?
Ja, hundertprozentig.
Dann haben wir die Kaisertherme Porta Nigra Römerbrücke mit dem Auto. Und war dann noch an der Saar. Jetzt auch spannend, oder? Schöne Ecke.
Sehr schöne Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe viel gelernt über die 1-Million-Frage.
Ja, ja, wir waren beim Weingut von Günter Jauch. Da war aber der Laden auch schon zu. Und dann waren wir bei Van Volkse. Das ist ja eins der größeren und prestigeträchtigeren Weingüter. Es ist kein Wein-Podcast, Leute. Macht euch keinen Kopf. Und gibt noch genug Handschuhe. Ja, da saß der Chef im Büro. Und wir haben dann einen kleinen Rundgang gemacht auf dem Gelände. Und als wir wiederkamen, kam er ans Fenster, hat einen Smalltalk mit uns geführt. Und?
Kannte sich gut über Hannover aus. Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Mensch ist eine Erscheinung.
Ja.
Gott, ich trinke nur keine Weine von der Saar. Noch nicht. Und das hat er jetzt versucht zu drehen. Hat uns in der Tat mir eine Flasche Wein geschenkt. Bin ich sehr dankbar drüber. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich im Gegenzug kriegt er von mir Handschuhe. Ist doch logisch.
Ja, genau. Da war er so ein bisschen irritiert. So gesagt, nö. Genau. Der braucht jetzt mal ein paar, die man im Weinberg gut verwenden kann.
So ist es.
Außer, dass du aus Hannover kommst, was muss man noch über dich wissen, Lutz?
Ja, ich bin bald 55, bin verheiratet, habe 2 Kinder, arbeite jetzt im Handschuhbereich seit über 10 Jahren, bin bei Wondergrip im 7. Jahr, muss man dazu sagen, habe ein bisschen Handelserfahrung. Handelserfahrung habe ich, bringe ich mit. Also mein halbes Leben war ich im Handel unterwegs, bis ich dann den Wechsel gemacht habe in die Industrie, in die Herstellerindustrie. Und arbeite, glaube ich, jetzt für hoffentlich einen der freundlichsten Handschuhhersteller, die es hier auf diesem Erdboden gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Ist halt japanische Kultur, wir kommen aus Japan, werden wahrscheinlich noch ein bisschen was drüber erzählen über Japan. Und also mir gefällt es da außerordentlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn du dich nicht mit Handschuhen beschäftigst, was machst du in deiner Freizeit?
Mein Hobby ist meine Arbeit. So blöd, wie sich das anhört.
Nee, da hört sich nichts blöd an. Erzähl mal.
Aber das ist in der Tat so. Ja, wir haben natürlich ein Haus, wir haben einen Garten, wir haben auch einen Hund. Ein Magier Wischler, falls den einer kennt. Ungarischer Jagdhund. Der beschäftigt uns natürlich auch. Also ein Ausgleich ist schon da an der Stelle. Ich gehe ganz gerne mal schwimmen. Bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt in die Muckibude geht. Das ist nicht so ganz meins. Sieht man auch, glaube ich, ein bisschen. Was aber in letzter Konsequenz ja nicht das Schlimmste ist. Und ansonsten ist wirklich das Hobby, was ich habe, ist der Job, so wie sich das anhört. Und das meine ich auch so. Und in letzter Konsequenz fühle ich mich da wohl. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, dem Markt so ein bisschen zu zeigen, dass wir halt ein bisschen anders sind. Quasi die Firma mit den 5 A's. Kennst du die Firma mit den 5 A's?
Anders als alles andere, aber
anders,
angenehm?
Nee, alles anders als alle anderen.
Ach so. Okay, meine 5 A's sind, jetzt hast du mich rausgebracht, anders als andere, aber angenehm.
Oh.
Das finde ich auch, das sind meine 5 A's.
Ja, das finde ich gut.
Ja, Aber diese Sicht auf die Welt, kommt die von den japanischen Kollegen oder ist das eine Sache, die dir einfach wichtig war? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Leute trifft, die halt mehrere Stationen schon in ihrem Leben hatten als Job, dann hatten die ja auch in der Regel auch mal eine Station, wo etwas nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann gesagt haben, also wenn ich in eine verantwortliche Position komme, dann werden diese Dinge anders laufen. Ist das eine Sache, die du aus Japan bekommen hast und hast größer gemacht? Oder ist das eine Sache, wo du von Anfang an wusstest, wenn ich das hier aufbaue, wenn ich Wondergrip auf den deutschen Markt und die Märkte darüber hinaus, musst du uns auch noch sagen, wo es euch überall gibt.
Ja, mache ich gerne.
Dann mache ich das so.
Also ich glaube, die Sichtweise auf die Welt und auf die Dinge, die es so gibt, sage ich jetzt mal, ich glaube, die sind mit der Muttermilch ein bisschen gekommen. Also wir haben schon immer von zu Hause mit Mitarbeitern zu tun gehabt, so möchte ich das mal beschreiben. Und von daher kriegt man natürlich eine andere Einstellung zu dem Tun, was man macht. Und dazu kommt natürlich die japanische Kultur. Es gibt sicherlich verschiedene japanische Kulturen. Die wir bei uns pflegen, ist eine sehr offene, eine sehr weltoffene. Und man interessiert sich, sage ich jetzt mal, für ganz, ganz viele Dinge. Und es ist nicht nur darauf aus zu sagen, okay, ich will den größtmöglichen Umsatz erzielen, das wollen wir letzten Endes alle, das ist ja logisch, sondern es muss auch immer mit dem nötigen Respekt für die handelnden Personen stattfinden. Und da, glaube ich, ist bei Wondergrip eine Kultur, die mir sehr zu Passe kommt, das muss man ganz ehrlich sagen. Bei uns ist die Welt auch nicht grüner und der Himmel blauer. Wir leben in dem gleichen Kosmos, in dem alle anderen auch leben. Aber ich glaube, die Sichtweise auf das, was wir tun und wie wir es tun, die kann jeder für sich selber bestimmen und da kann jeder für sich selber ein Stück weit dran arbeiten, dass nicht alles so pessimistisch gesehen wird. Und ich glaube, das ist bei uns und das gefällt mir sehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Lutz hat mir auch im Vorfeld verraten, dass er, das können wir ruhig offen aussprechen, also das ist hier auch ein offener Aufruf, sich nicht nur mit den Handschuhen von Wondergrip zu beschäftigen, sondern auch mit der Idee, vielleicht für Wondergrip zu arbeiten.
Exakt, ganz genau. Also wir haben natürlich ein paar Mitarbeiter auf dem Weg schon gehabt. Ich bin jetzt, wie gesagt, im 7. Jahr bei Wondergrip. Als ich angefangen bin, das darf ich auch mal sagen, haben wir, ich sag mal, 12 Handschuhe gehabt auf dem deutschen Markt. Wir haben keinen deutschen Katalog gehabt, wir haben kein EDV-System gehabt, wir haben kein, ich sag mal, Cloud- oder Speichermedium gehabt, sondern ich habe angefangen und bin zu so einem Höker gegangen für PCs und habe mir einen Laptop gekauft und habe damit angefangen zu arbeiten. Und mein CRM-System war eine Excel-Datei und das war ein Wirtschaftssystem, ist auch auf Excel gelaufen und das ist alles aus dem eigenen Wording. Da sind wir heute weit entfernt davon, weil wir mega Sprünge gemacht haben in den letzten 5 Jahren, das muss man jetzt ehrlich sagen. Wir haben natürlich ein CRM-System, wir haben natürlich ein Warenwirtschaftssystem dahinter, wir haben natürlich ein ERP-System dahinter etc. pp. Also wir haben viel, viel gelernt. Wir haben jetzt 140 Produkte, die wir in Deutschland vermarkten. Wir haben einen Katalog in 7 Sprachen. Wir haben das Ganze auch in Datenblättern in 7 Sprachen etc. Also dieser Weg, der ist gigantisch. Und ich suche halt Menschen, die sagen, okay, klar arbeite ich, um Geld zu verdienen, das ist logisch, aber ich habe auch den nötigen Spaß daran, es zu tun. Und ja, herzliche Einladung. Wer bei uns im Team gern dazukommen möchte, wir haben das Büro in Hannover. Also ich suche sowohl Innendienst als auch Außendienst, logischerweise, weil wir wollen wachsen. Und das signifikant. Wollen andere auch, das weiß ich. Aber ich glaube, mit dem nötigen Spirit. Und den sollte man, glaube ich, mitbringen. Also Geld verdienen wollen wir alle. Mhm. Aber man muss schon ein bisschen so sagen, okay, das ist jetzt mal meine Passion, zu sagen, ich möchte ganz gerne Handschuh anders vermarkten.
Das zeigt auch viel über dich, ne? Also über deinen Pioniergeist und dein Anpackertum ist das ganz furchtbares Wort, aber im Prinzip ist es ja das. Also
ist es das, ja.
Dass einfach Dinge halt einfach passieren müssen.
Genau.
Und auch dieser Glaube, dass man erstmal anfängt, auch mit einer einfachen Lösung und sich dann halt entwickelt.
Genau.
Aber dieser Pioniergeist auf einem anderen Level ist doch immer noch ein Gedanke, der Wondergrip trägt, oder? Ihr wollt ja noch in andere Länder, ihr wollt euch noch ausbreiten in Deutschland.
Also fangen wir mal bei unserem Inhaber an, Kenji Watanabe, ich schätze ihn sehr. Er ist also 2 über mir, also wir haben einen direkten Zugang.
Vielleicht sollte man bei Wondergrip, die 3, die es nicht wissen, sagen, japanische Firma. Auch wenn der Name das nicht so vermuten lässt.
Exakt, ganz genau. Und wir haben alle das Engineering, wir haben die Technik, wir haben die Entwicklung, kommt 100% aus Japan.
Ja, wir haben das Werk in China, da können wir auch noch drei Sätze zu verlieren, aber wir haben die Entwicklung der Produkte 100% in Japan. Und ich kann das jetzt mal, ist vielleicht ein schräger Vergleich, aber ich sage so ähnlich wie bei Steve Jobs, habe ich glaube ich gestern Abend schon mal gesagt, also unser Chef, unser Inhaber Kenji ist sehr technikverliebt, nicht in puncto, was habe ich für einen Laptop, sondern technikverliebt, was verkaufe ich für Handschuhe und was kann ich noch für Handschuhe entwickeln, die der Markt vielleicht heute noch nicht braucht, morgen aber schon. Und
wenn ich jetzt frecher würde ich sagen, sein Hobby ist auch Handschuhe.
Ja, so ja deutlich.
Ihr habt das gleiche Hobby.
Deutlich, kann man wirklich so sagen. Ja. Und er ist also mehr mit der Technik unterwegs, als dass er vielleicht beim Vertrieb und vielleicht bei einem Kunden dann ist er an letzter Stelle. Dafür gibt es dann andere Menschen, die das machen. Und da bin ich ganz dankbar drüber, weil letzten Endes die Fragen, die dann kommen aus der Entwicklung und die Prototypen, die du zu sehen kriegst und das, was du dann dazu sagst, wird auch umgesetzt. Und das finde ich so stark.
Ich mag auch die japanische Mentalität, die immer noch von diesem Produktstolz und dem Engineering getrieben ist.
Yes, genau so. Das merkt man durch die gesamte Firma, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auf der A&A letztes Jahr ein neues PU vorgestellt, wo definitiv keine Lösemittel, keine Kontamination, nichts wirklich drin ist, weil es rein wasserbasiert ist. Und da hat er über 6 Jahre mit dran rumentwickelt in der Entwicklung. Ich habe viele Prototypen vorher gesehen, die zum Teil sehr interessant aussahen. Und das, was wir da gemacht haben, ist schon, also ich bin da stolz drauf, muss ich ehrlich sagen.
Interessant ist die kleine Schwester von Scheiße, ne? Das wissen wir alle.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ja,
ja
so
aber, ist das. Ja, gut, aber ich meine, das ist halt der Weg. Ja? Ne? Was du musst, es funktioniert ja auch ein Stück weit bei aller Wissenschaft nur über Trial und Error. Irgendwann musst du einfach mal die Maschine anschmeißen,
genau.
Dann fallen welche raus und die sehen halt so aus.
Ne? Und das Schöne, sage ich jetzt mal, wo wir auch wenig drüber sprechen und ich da aber auch eher so ein bisschen in diesem, ja, ich mag das Understatement, glaube ich, ganz gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte auch nicht über die Endkunden sprechen. Aber viele von diesen Prototypen haben wir zusammen mit wirklich potenten Endkunden aus Deutschland auch entwickelt. Das muss man auch mal dazu sagen. Also nicht mit dem entwickelt, aber ich sag mal, die Prototypen dorthin gegeben, die haben einen Test gemacht, die haben das Produkt geprüft, die haben gesagt, das und das und das ist gut, das und das und das müsst ihr verbessern. Was wäre mit der Idee oder mit der Idee? So, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt nicht so, dass da einer gesagt hat, oh, mir fällt es jetzt gerade mal ein und ich mache jetzt mal was und der Markt muss es eigentlich gebrauchen, sondern es ist immer so ein Geben und Nehmen. Also auch mit dem Endanwender letzten Endes. Ob wir dann mit den Kunden jemals Geschäft machen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber genau das ist das, wo ich die japanische Kultur so schätze, weil die sagen, nee, ich brauche ja eine Meinung zu jemandem, der sagt, ich wende das Produkt an. Und das zählt ja viel mehr, als wenn ich jetzt sage, naja, pass auf, also schwarz wäre vielleicht schöner. Also als Farbe sage ich jetzt
ja,
mal.
Na klar. Ja,
und das ist so, wo ich sage, das ist, also für mich ist das der richtige Weg, muss ich ehrlich sagen.
Dann kommen jetzt die drei Sätze zu China.
Zu China. Ja, wir haben ein Joint Venture, logisch, weil in China darfst du als Japaner halt kein Unternehmen haben, ähnlich wie in der Schweiz, musst auch mit dem Schweizer zusammenarbeiten. So ist das da auch. Aber die beiden verbindet eine lange, lange Freundschaft. Das ist der Werksleiter, den wir da in China haben. Auch das ist in Familienhand, also kein, ich sag mal, Joint Venture mit einer Bank oder wie auch immer, sondern ist alles in Familienhand. Und in Corona wollten wir eigentlich ein bisschen was ausweiten, was die Produkte angeht, in ein neues Segment. Dadurch, dass die Maschinen so sündhaft teuer geworden sind, hat man sich dann dazu entschieden, okay, wir kopieren die Fabrik einfach nochmal, sodass wir jetzt mehr Produkte produzieren können an der Stelle. Und wir haben eben investiert in silikonfreie Entwicklung, schreiben wir nirgendwo drauf, aber alles, was wir herstellen, ist silikonfrei. Mhm. Weil die Maschinen zu 100% gekapselt sind und da ist viel Know-how, was den Produktionsapparat geht, in China. Und die sind auch immer mit auf den Messen. Ich kenne die selber auch im Werk. Und ich weiß von großen, bedeutenden, potenten deutschen Kunden, die wir zum Teil beliefern, die schon dort waren, ohne es vorher anzumelden, die massivst begeistert waren über das, was sie gesehen haben. Und das hat mit der typischen Produktionsweise eines Handschuhs wenig zu tun. So, wir haben 450 Mitarbeiter in der Fabrik. Die sind, und da bin ich stolz drauf, wir sind Sedex, NWIDA und Smeta-Member. Das können wir gerne nochmal über die Arbeitsschutz aber sicher mal erklären, was das eigentlich heißt. Mhm. Man kann da so als, wenn ich jetzt reingucke auf die Seite, dann sehe ich, okay, die überwachen Nachhaltigkeit, die überwachen ärztliche Untersuchung der Mitarbeiter, die überwachen das Betriebsklima, die überwachen faire und gerechte Bezahlung etc. pp. Da fangen wir mit der Bezahlung an. Wir sind im Werk, sage ich jetzt mal, also ich sag mal, das verdient in China ein Arzt. Also das ist so das, was die Mitarbeiter im Werk kriegen. Mhm. Warum ist das so? Weil wir möglichst wenig Fluktuation haben wollen.
Wollte ich gerade sagen.
Und ja, es wird halt viel
mit, ein Problem ist.
Exakt. Und es wird halt viel mit der Hand gemacht. Das glaubt man gar nicht. Also man kann schon viel mit Maschinen machen. Aber der ganze Prozess vom Stricken dann zum Beschichten wird mit Hand gemacht. Die Sortierung hinterher wird mit Hand gemacht. Das Verpacken oder das Vorsortieren für die Verpackung wird mit Hand gemacht, weil man das mit einem Roboter nur schwer machen kann. Das können Menschen einfach besser, schneller und genauer, als das eine Maschine kann. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir da mit Mitarbeitern arbeiten, die das verstehen, was sie da tun. Und auch die Produktionsentwicklung machen wir ja selber. Das ist ja wie Fischertechnik, viel größer. Du kriegst ja keine Fabrik gekauft, wo du sagst, okay, einmal Handschuhfabrik bitte. Das ist ja viel Know-how, was wir selber machen durch eigenes Engineering. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Leute eben so lange da bleiben, die Mitarbeiter, die wir da haben, dass genau das passieren kann. Dass wir uns da immer weiterentwickeln, was das angeht. Haben Beschichtungsverfahren geändert, haben jetzt eine Verzwirbelungsmaschine gekauft. Also muss ich anders anfangen. Wir sind einer der wenigen, der ja nicht viele Fäden in einen Strickautomaten laufen lässt und dann den Handschuh strickt, sondern wir machen das Garn für die Handschuhe, für den Handschuh, den wir stricken, selber. Aus vielen kleinen Fäden. Deswegen ist das auch so, ja, so interessant, sage ich jetzt mal, kommen wir später nochmal zu. Dünner Handschuh, hoher Schnittschutz. Und wie ist das Vertrauen überhaupt beim Markt?
Schön gespoilert, das wollte ich gleich nochmal fragen. Aber jetzt erzähl du erstmal weiter zu deiner Geschichte.
Und um das machen zu können, können wir eben mehr als 30 Fäden in einen Strickfaden laufen lassen im Vorfeld und produzieren quasi den Strickfaden. Und die Fäden, die wir da nehmen, kommen alle aus der Bekleidungsfertigung. Also es ist kein minderwertiger Stoff, den wir da irgendwo einkaufen. Wir haben immer textiles Vertrauen, weil das international anerkannt ist. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, sowohl für neue Ware als auch für Recyclingware. Und das lassen wir quasi alles in diesen Handschuh reinlaufen, machen dann eben einen Faden oder eben dann mehr, wenn das ein mehrfarbiger Handschuh ist. Und daraus stricken wir den Handschuh. Und das gibt diese gute Qualität. Und wenn man quasi reinfährt in so einen Handschuh, und also wir Männern ist ja meistens so, dass man sich nicht unbedingt die Hände dreimal am Tag eincremt. Und man bleibt so hängen, wenn man so reinfährt in dem Handschuh, sage ich jetzt mal. Also ich habe das ganz oft früher gehabt. Das ist bei unseren Handschuhen nicht der Fall. Weil eben der Faden ein anderer ist. Weil es eben aus der Bekleidungsfertigung kommt. Und das merkt man.
Habt ihr denn in Japan wo kam das Unternehmen überhaupt her? Also war Handschuh das erste Produkt oder gab es da eine Vorgeschichte? Gibt es ja ganz viele, die
gibt's auch bei uns.
Dann brauche ich nicht weiter einleiten, dann erzähl mal.
Gibt's auch bei uns. Also wir kommen ursprünglich schon aus dem Bereich Handschuh, daraus ist das Ganze mal entstanden. So haben die sich überhaupt mal kennengelernt und so ist die Firma gegründet worden. Uns gibt es seit fast 30 Jahren in Japan, ausschließlich in Japan. Größer geworden sind wir dann, und das haben wir auf der A&A gefeiert, sind 25 Jahre Wonder Grip. Also so lange gibt es den Namen schon im Markt. Mhm. Im japanischen Markt haben wir noch den ursprünglichen Namen zum Teil drauf. Das wird jetzt aber gerade geändert in Wonder Grip. Und wir kommen eigentlich aus der Bekleidungsfertigung. Das heißt, wir haben für den japanischen Markt Bekleidung gefertigt. Ich kenne auch noch die Kataloge, die wir damals, als ich angefangen bin, gab es das noch. Das Werk ist aber verkauft, das gibt es nicht mehr. Mhm. Weil die asiatische Bekleidung, ich sag mal, wie 1970, 60, 70 bei uns, die ist taubenblau, sage ich jetzt mal. Jacke zum Knöpfen mit einer Latzhose. So ähnlich sieht das in Japan noch aus, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es das vielleicht ein bisschen farbig noch, aber das ist auch schon zu viel des Guten. Also es hat einen sehr förmlichen Charakter, so möchte ich mal sagen. Ja. So, und das haben wir uns getrennt. Was wir noch machen, sind Schuhe. Aber die machen wir auch wirklich nur im asiatischen Bereich, weil das aus der Historie mal entstanden ist. Wir machen das schon seit über 30 Jahren mit Schuhen. Das bleibt auch da. Es ist nie geplant, das nach Europa zu bringen oder auch nach Amerika. Das bleibt einzig und allein da. Und das ist auch gut so.
Ja, aber ich finde auch, also für mich ist das immer so ein, für mich ganz persönlich, ist das so ein Qualitätsmerkmal, wenn man einfach ein Business hatte und man merkt dann, wir verändern oder wir gehen in eine Richtung oder dieser Zweig funktioniert halt nicht mehr, wie bei dir die Bekleidung. Oder ich habe ja gestern Abend erzählt, als Solinger Junge war früher ja alles Messer und Gabel.
Ja.
Und als die Tischkultur halt nicht mehr so ein Thema wurde und natürlich auch da viel billigere Produkte aus anderen anderen Ländern kamen, dann sind sehr schlaue Unternehmen halt in andere Bereiche reingegangen, ne? Haben dann in Industriemesser oder dann halt in medizinische oder in Barbedarf, whatever, aber haben sich ihre neuen Bereiche gesucht.
Genau.
Und das finde ich, ist eine Managementqualität, einfach zu sehen, dass irgendein Zweig halt nicht mehr weiterläuft und man entwickelt sich neu. Und deswegen finde ich das auch einen schönen Hinweis von dir, dass der eigentlich aus der Bekleidung kommt und dann sozusagen der Handschuh dann der neue Weg war, auf den man dann gehen wollte.
Exakt, ganz genau. Wir haben uns ganz klar bewusst dafür entschieden, zu sagen, nein, wir machen wirklich bewusst Handschuh. Deswegen auch der Ausbau des Werkes, dass wir es nochmal verdoppelt haben und auch das Gelände so groß gekauft haben, dass wir noch zweimal größer werden können. Also von dem her, denke ich, haben wir da in die Richtung alles richtig gemacht. Und das, was wir im Katalog abbilden, produzieren wir auch 100% selber. Also es wird nichts nach außen gegeben, wir waschen nicht draußen, die Vorprodukte werden nicht draußen behandelt, außerhalb der Fabrik. 100% in-house.
Damit du einfach alle Prozesse im Griff hast.
Exakt, ganz genau. Und die Qualität der Kontamination, das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, weil wir fertigen nach REACH alle Produkte, nicht nur eins oder eine Linie, sondern wir sind komplett. Das heißt, wir sagen ganz genau, welche Lösemittel verwenden wir in welchem Produkt. Mhm. So, wir sind da auch offen, also sämtliche Prüfzertifikate, sämtliche Testberichte, sowohl intern als auch die, die wir bei CTC in Frankreich testen, was ja ein angesehenes Labor ist, um Handschuhe zu testen, also zu verifizieren, die EN-Normen, kann jeder Kunde, der mit uns arbeitet, zusammenkriegen. Da sind wir total offen, weil das ist nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwas verheimlicht. Und das brauchen wir nicht, weil wir machen es selber.
Ich dachte, also der Klassiker ist ja, man macht den deutschen Vertrieb, der zweite Klassiker ist, man macht die Dachregion und der dritte Klassiker ist, man ist Lutz Kador. Dann hat man noch zwei, drei Länder mehr.
Ja, erzähl mal, wo. Da möchte ich jetzt nicht so drauf rumhämmern, sage ich jetzt mal. Also da bin ich vielleicht so gekommen wie die Mutter zum Kinde, so möchte ich es mal formulieren. Ja. Also natürlich habe ich angefangen mit Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da sind wir auch nie gut unterwegs, aber wir sind in dem Markt, so möchte ich das mal sagen. So, im deutschen Markt noch viel zu wenig, also da könnten wir wesentlich mehr sein.
Dafür brauchen wir ja
die Leute,
die euch noch größer machen, genau in der so Republik.
Ja, damit wir da das Ganze in die Fläche bringen und ja, dann kommt natürlich dazu, dass du Anrainer hast, die dann eine Anfrage stellen. So, dann ging das mit Polen los. Ja, so, was ist denn in Polen? So, dann haben wir die ersten Kunden in Polen gehabt. Ja, okay, dann mach doch mal Polen mit. Dann ging das weiter, dann ging das nach Ungarn. Ja, dann kam aus Ungarn Anfragen, dann kam Anfragen aus Tschechien. Mhm. So, mittlerweile, ja, gebe ich dir recht, mache ich also 20 Länder. Ja. Man darf es ja gar nicht so genau sagen, aber doch ist so. Ich kann die natürlich nicht alle alleine machen, das geht auch gar nicht, sondern es geht eben viel über Teams. Da hilft Teams ungemein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ein, zwei Mal versuche ich schon in die entsprechenden Länder zu kommen, dass wir auch wirklich die Interaktion kriegen mit Kunden, weil halt viele produzierende Betriebe aus dem deutschsprachigen Raum eben in den Osten gewandert sind. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und der Markt für uns da wirklich interessant ist. Und das zeigt ja, Wettbewerber sind da und haben da schon ganze Teams installiert. Dafür sind wir einfach zu klein, noch zu klein, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn sich sinnhaft was ergibt, ja, dann würden wir das auch machen, klar.
Aber das ist so ein, das ist ein absoluter Klassiker, dass man von großen Unternehmen mitgenommen wird, sozusagen.
Genau.
Weil wenn die jetzt wenn die gute Erfahrungen mit dir gemacht haben, warum sollen die sich denn neue Unternehmen, neue Partner suchen?
Hast das genial analysiert, genau so ist das ja auch gekommen.
Ich komme ja ganz, ganz damals vom Systemdach, vom Flachdach und da war das auch so. Und dann war man halt Kunde von einem großen Automobilhersteller und wenn der in einem anderen Land ein neues Werk gebaut hat, dann hat der nicht angefangen, sich neu umzusehen, sondern hat gesagt, alles klar, Leute, also ihr kommt jetzt.
Komm jetzt mal mit.
Ihr kommt jetzt alle mit.
Genau.
So, und dann durfte man dann auch vor Ort halt Strukturen erzeugen, die das dann halt abgebildet haben.
Korrekt.
Das ist ja eigentlich auch schön, weil man hat ja dann sofort auch zumindest mal an der einen Stelle einen Fuß in dem Land.
Genau. So, und nach der letzten A&A darf ich sagen, dass jetzt natürlich auch dann andere PSA-Händler von den einzelnen Ländern auf uns zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, ihr liefert ja da und ihr liefert da und können wir nicht zusammen was machen auf dem Markt. Und also die hat uns wirklich viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade im Punkto, wenn ich jetzt eher mal Osteuropa nehme. Also das war für mich, war das Gold wert.
Die A&A?
Ja.
als ja. Ja, und dann ist es natürlich so, du wirst ja dann auch über diese Partnerschaft erstmals wahrgenommen. Du bist ja schon im Markt, auch wenn es relativ genau. schlank ist, aber du bist ja da.
Also ich bin immer meistens ja der David, ja, mhm. und nicht der Goliath, ja, sondern ich bin ja der Kleine, ja, der Wadenbeißer, der Haxelbeißer. Mhm.
Und, so siehst du bei deiner Körperstatur zwar überhaupt nicht aus, aber wenn du dich so, aber wenn du dich so definierst, dann ist das so.
Nein, aber das ist ja auch schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und dann kommen da Kunden
auf den Stand. Du meinst jetzt, dass man so unterm Radar, ja, so ein ganz bisschen genau. ist, ne? Das ja. ist geil. So.
Und ich bin ja jetzt mehr auf dem Radar durch dich jetzt, durch den Podcast. aber das finde ich auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nein, da kommen dann Kunden auf deinen Stand, die sagen, boah, ich wusste ja gar nicht, dass das so eine Firma ist. Mhm. Ich habe mir gedacht, ihr habt drei Handschuhe und seid irgend so eine China-Butze und produziert da irgendwo in der Garage. Das ist ja der Hammer. Das hätte ich ja überhaupt nicht für möglich gehalten. Und dann haben wir natürlich einen Nachhaltigkeitsreport. Ich habe dir auch einen mitgebracht, der jedes Jahr neu rauskommt, wo wir nach dem Leitfaden der Vereinten Nationen gehen, was eigentlich für Länder ist. Aber das Gleiche haben wir uns auferlegt als Firma, damit wir ein messbares Instrument haben, wie nachhaltig ist denn Wondergrip eigentlich? Und woran kann man das festmachen? Und auch das ist wieder so eine japanische Geschichte.
Wollte ich gerade sagen, und das ist doch dieses, ne, also dass man auf Augenhöhe
und Messbarkeit, ne?
Messbarkeit auf, aber auch so dieses, ja, dass man das nicht irgendwie, wir denken uns da selber was, sondern wir nehmen einen Standard und dem entsprechen wir.
Genau.
Dann sind wir auch ein Stück weit nicht unantastbar, aber das ist dann geregelt.
Und aber das kann jeder nachvollziehen, weißt du? Weil wir haben die gleichen Punkte, die Länder haben, haben wir umgesetzt auf die Firma und du kannst genau im Score sehen, ist wirklich jeder der 19 Punkte ist aufgeführt. Wo stehen wir heute? Was ist der Plan für dieses Jahr? Was ist der Plan fürs kommende Jahr? Was haben wir schon umgesetzt? Wo hängen wir vielleicht ein bisschen hinterher? Wo müssen wir ein bisschen diffiziler dran arbeiten? Also ich finde das super, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bis 2050 ist bei uns gesetzt, dass wir auf jeden Fall 100% grün sind. Sowohl was die Rohstoffe angeht, und deswegen sind wir halt Sedex und Enwider Mitglied. Und gerade Sedex, da geht es um Rohstoffe,
sag, um sag den Einkauf. Sag mal drei Sätze zu Sedex. Sedex muss nicht jeder wissen.
Nein, Sedex überwacht im Grunde genommen Firmen. Ich sag's mal mit meinen Worten, wie gehen die mit Mitarbeitern um? Wie ist die Bezahlung da? Wie werden die Rohstoffe gewonnen? Wie werden sie verarbeitet? Und legt einen Standard fest. Und wir haben uns diesen Standard auferlegt. Wir werden auch von denen geprüft. Und es gibt Firmen, auch aus dem Europäischen, auch aus Deutschland, die bei uns liefern für die Herstellung von den Handschuhen, die leider Gottes im letzten Jahr gesperrt waren, weil da halt gewisse Punkte nicht gepasst haben in dem Sedex-Score. Und dann kaufen wir da nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eben, ja, also Earth Trust ist es für die Nachhaltigkeit im Produkt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist eher das, wo ich sage, okay, wie kaufen wir Rohstoffe ein? Wo kaufen wir die ein? Keine Kinderarbeit, das ist auch so eine Geschichte, was da eben drin ist, und das setzen wir eben auch voraus bei Lieferanten, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und von daher, also große Firmen wie die Automobilindustrie in Deutschland, sage ich mal, sind da auch Mitglied. Mhm. Und die können natürlich sehr wohl da reingucken und sehen genau, was wir da machen. Und das ist da ganz offen beschrieben. Ist quasi eine Beschreibung der Firma, wie gehen wir mit der Welt um, wie gehen wir mit der Nachhaltigkeit um, wie gehen wir mit Mitarbeitern um und was setzen wir voraus. Was Lieferanten tun müssen, damit sie auch bei uns liefern. Neben Preis, Verfügbarkeit und ich weiß nicht was allem. Und das finde ich gut, muss ich ehrlich sagen.
Ja, eigentlich bist du der Jan der Kette. Also du guckst auf deine Lieferanten und der Automobilhersteller guckt dann wieder auf seine Lieferanten und das bist in dem Falle dann du.
Genau.
Und so wird dann da eine schlüssige Kette draus.
Exakt. Und das hat mir eben, wie gesagt, bei vielen Großen unterm Radar, wo wir jetzt eben schon viele Tests gemacht haben und wir liefern nicht ein Produkt dort, aber ich habe einen sehr guten Zugang zu denen und das hat mir, sag ich mal, die Tür geöffnet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die gesagt haben, ihr seid da weiter als viele, die vielleicht ein A-Brand sind auf dem Markt hier, die da vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht so offen mit umgehen oder wie auch immer. Und da sind wir offen wie ein Scheunentor, weil das nur das geht. Alles andere bringt gar nichts heutzutage.
Ja, super spannend. Lass uns noch über die, auf jeden Fall, lass uns auf jeden Fall noch über deine Produkte generell reden. Du hast es ja eben schon angeteasert. Jetzt, ich hau jetzt mal einen raus, ne, und dann haust du zurück. Ich habe schon an mehreren Stellen mitbekommen, dass ihr, also die ganze Handschuhbranche, ihr sicherlich im Speziellen wegen eurem Qualitätsanspruch Es wird schon fast schwierig, den Nutzern die Leistungsfähigkeit erlebbar zu machen. Also mir hat, ich mache es mal ganz konkret, auch auf der A&A, und ich weiß auch wirklich nicht mehr wer, aber gesagt, wir sind so dünn, wir haben trotzdem den hohen Schnittschutz und Leute vertrauen praktisch dem Handschuh nicht, weil er sich so gut anfühlt und so leicht ist. Und jetzt sagst du, kann ich verstehen, ist aber Quatsch. Sag mal, ich finde...
Nein, ist kein Quatsch.
Also weißt du, ich hatte das auch jetzt noch die Tage, da habe ich dir schön reingegrätscht, da musst du mit leben.
Ja.
Ich hatte das letztens noch die Tage, wo ich in so einem Materiallager war, und da waren auch diese ganz alten, klassischen Lederhandschuhe.
Haben auch noch ihre Berechtigung.
Ja, das ist lieb, dass du das so siehst. Ne? Mhm. Aber ich dachte mir, da hat man vielleicht dann nochmal drei Paar liegen, wenn es wirklich schmutzig wird. Aber ansonsten hat man ja Montagehandschuhe oder irgendwas, ja, womit man halt vernünftig arbeiten kann. Und er sagt, na, die Leute lieben den. Und die lieben den eigentlich am meisten, wenn er kaputt ist, wenn er zerschlissen ist, weil dann ist er weich. Ne? Und ich denke mir so, Leute, das ist aber, weiß ich nicht, ist das 80er oder schon 70er oder 60er? Also wir sind doch heute in einem ganz anderen Level unterwegs. Also super leichte Schnittschutzhandschuhe.
Ja.
Und die Jungs, wenn sie ins Materiallager gehen, präferieren dann da diese Ledersau. Jetzt bist du dran. Wie ist das? Es wird immer geiler entwickelt. Aber wie gehen die Leute mit? Wie viel Überzeugungsarbeit musst du leisten?
Also müssen wir mal, du hast ja gerade gesagt, naja, Leder, ob das so eine Berechtigung hat. Doch, das hat schon so eine Berechtigung, weil es gibt gewisse Ansatzzwecke, da geht halt kein gestrickter Handschuh. Also nehmen wir mal den Bereich, sage ich jetzt mal, alles, was in Höhen passiert. Da kannst du jeden gestrickten Handschuh nehmen, aber wenn der einmal das Seil durch die Hand laufen lässt, ist der Handschuh weg.
Mhm.
Und da ist egal, was du für eine Beschichtung hast, sondern kann dir einer erzählen, ja, ich habe den dollsten, geilsten Handschuh, was auch immer. Das wird so, es gibt Bereiche, wo Leder mit Sicherheit seine Berechtigung hat. Aber wir sind nicht hier wegen Leder. Ich gebe dir recht, dass der Markt wird meistens bestimmt ja in Deutschland, was heißt leider, von den Automobilisten. Und die sagen, natürlich, ich möchte immer feiner, ich möchte immer leichter, ich möchte immer dünner, aber bitte mit dem höchsten Schnittschutz, den es gibt.
Mhm.
So. Und deswegen gibt es diesen Wahnsinn mit dünnerer Handschuh, 21 Gauge, teilweise höher als 21 Gauge, kann man sicherlich stricken, haben wir auch schon probiert, geht auch, aber die Frage ist dann, wie weit, sage ich jetzt mal, natürlich hält es den Schnitt weg, ja. Das ist so. Die Frage, die man sich stellen muss, sage ich jetzt mal, mit welcher Kraft hast du eingewirkt auf die Hand und wie viele blaue Flecke gibt es dann an der Stelle? Das ist ja nicht so, dass das davon abhält. Es hält den Schnitt ab, das ist korrekt. Aber es ist ja kein Stoßschutz, sondern es ist auch schon lange kein Schutz gegen, also mal ein profanes Beispiel. Du arbeitest an so einer Maschine oder machst einen Teil, baust das zusammen, gerade bei Automobilisten, rutscht ab und haust jetzt gegen die Karosserie. Dann ist die Hand zwar nicht aufgeschnitten, aber mit Sicherheit ist eine Strieme auf deiner Hand drauf. Nämlich das, weil du dran gehauen bist. Weil immer wenn das Produkt an sich dünner wird, ist natürlich die nach draußen die Absorption von diesen Dingen nicht mehr gegeben.
Ganz klar.
Sie halten das, was draufsteht. Das ist Fakt. Das ist wirklich so. Aber man muss eben immer gucken, brauche ich wirklich für jeden Einsatzzweck ein ultra dünnes Produkt? Und da sage ich nein.
Also du nimmst dich auch ein bisschen aus, also obwohl du es kannst, nehmt ihr euch so ein bisschen aus diesem seltsamen Wettbewerb raus und redest dann lieber zu dem.
Wir haben das auch.
Ja, ich sag ja.
Aber es ist, und ich zeig das auch, natürlich, aber in letzter Konsequenz, ich habe gerade am Montag auch mit einem sehr großen, ein langes Gespräch gehabt mit der Technik, mit der Arbeitssicherheit und mit dem Doktorat, wo wir genau darüber gesprochen haben. Auch da ging es natürlich um Schnittschutz und auch da ging es um dünne Handschuhe, wo ich den auch die dünnen Handschuhe, ich habe dir ja mal sowas mitgebracht. Das ist zum Beispiel so ein 21-Gauge-Handschuh, wenn du das mal probieren möchtest an deiner Hand. Mach mal auf die eine Hand den 21-Gauge-Handschuh und jetzt machst du mal auf die andere Hand. Das ist jetzt mit 18 Gauge gestrickt, aber dann D hast du an der rechten Hand und jetzt hast du Schnittschutz F quasi an der linken Hand.
Mhm.
Und du merkst den Unterschied störrisch vom Anziehen her, weil es ein bisschen beheblicher ist. Ne? Und
ja,
das
klar.
ist der Unterschied 18 zu 21. Und 18 ist schon verdammt dünn.
Ja.
Und früher haben diese Schnittschutzhandschuhe 15 oder 13 Gauge gehabt. Mhm. Also waren wesentlich unkomfortabel, das gebe ich zu, weil du letzten Endes, sag ich jetzt mal, da fast eine Ritterrüstung schon an deiner Hand hattest. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann das schon verstehen, weil ich sag mal, eine M6-Schraube mit der rechten Hand ist schwieriger als mit, leichter als mit der linken.
Klar.
So, und das muss man halt mal sagen. Also deswegen, wir stellen beides her, sowohl ein dicker gestrickt als auch ein dünner gestrickt. Die Akzeptanz geht im Moment zu dem dünnen Handschuh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alle Welt sagt, oh, das ist ja wie die zweite Haut. Ja, das ist korrekt. Aber Mitarbeiter sagen genau das, was du gerade gefragt hast. Die sagen, oh.
Kann ich dem vertrauen?
Kann ich dem auch vertrauen. Und ja. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich dann letzten Endes der Weisheit letzter Schluss ist. Warten wir es mal ab.
Aber das, was du gesagt hast, das ist ja... ja, der Schnittschutz ist ja definiert, aber dass er natürlich auch ein Stück weit im Widerstand jetzt zum Beispiel gegen Aufschlag oder
ja, Drücken, den Druck, ne, den
Drücken
hast, ne? Ja.
Dass er da auch natürlich was leisten muss, weil du natürlich auch mal irgendwo hängen bleibst, wie du es
genau.
beschrieben hast, oder rutscht mal ab und kommst dann irgendwie gegen ein Werkteil. Und das wünscht man sich ja auch, dass das dann halt nicht 1:1 auf die Hand übertragen wird.
Exakt, ganz genau. Ist nicht von der Hand zu weisen, das ist halt so. Ne? Also das eine ja, und das schließt das andere halt nicht aus, ne? Muss man uns ehrlich sagen.
Generell Trends außer diesem Thema, wo siehst du so, geht die Reise hin? Also zu mehr Vernunft, zu dickerem Schnittschutzhandschuh, der. Aber ansonsten, wo geht die Reise hin?
Also
was werden wir erwarten?
Aus unserer Sicht sage ich jetzt mal ganz klar zu dünneren Handschuhen. Und die dünneren Handschuhe eben mit höherem und viel, viel höherem Schnittschutz. Und ich sag mal, wir sprechen in Deutschland nur von der EN-Norm, europäischen Ausscheidungsnorm, also von den Tests sage ich jetzt mal, was ja auch bei uns drauf ist. Aber wir haben bei uns auf den Handschuhen drauf auch die ANSI-Norm, das ist die amerikanische Norm, mit dem A gekennzeichnet ist auf den einzelnen Handschuhen, die ein bisschen diffiziler ist, was den Schnittschutz angeht. Und ich glaube, dass es da auch von der Klassifizierung in Europa noch ein Stück weit höher gehen wird, weil der Schnittschutz ist ein Thema und die Stufen im Moment zu gering sind für die Anforderungen, die immer mehr steigen.
Okay, also das heißt einfach, die Norm bildet die Realität nicht mehr ab.
Richtig.
Und da muss nachgebessert werden.
Ja, und da ist die Norm schon dabei, das kann ich schon mal so sagen.
Mhm.
Aber wie auch immer, das dauert eben etwas länger, bis es dann wirklich dann durchkommt. Aber es wird auf jeden Fall, da wird es eine Anpassung geben. Das weiß ich jetzt schon. Oder wissen wir jetzt schon, nicht nur ich, sondern wir. Und dann, weil die amerikanische ist, dann diffiziler.
Und überlegen wir uns dann was Neues oder schreiben wir bei den Amerikanern ab? Was ist da der Trend? Was denkst du, wo es hingeht?
Ich denke Letzteres, weil das ist ja von denen definiert. Also die gehen bis 6 Kilo und über 6 Kilo Belastung auf dem Messer, bevor es durchschneidet. Wir hören im Moment bei 3 und ein bisschen auf oder eben höher, sage ich jetzt mal. Aber 3 ist eben die definierte Gewichtszahl, die wir eben hier haben. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, dass wir da auch höher gehen. Das ist so.
Und wie ich die Japaner kenne, seid ihr schon perfekt vorbereitet und ihr habt das alles
weil wir ja für den amerikanischen Markt produzieren.
Ayo, habt ihr das ja eh schon im Portfolio.
Also wir produzieren im Moment etwas über 300 verschiedene Handschuhmodelle bei uns in der Fabrik. Für einzelne Märkte unterschiedliche Produktqualitäten, für unterschiedliche Produkte. Und ja, deswegen, wir haben es auf den
das
Produkten,
heißt,
die
dass
wir auch
der,
hier haben, ist
das
an
Das heißt,
drauf.
Dass er die europäische Norm dann übererfüllt, weil er die amerikanische erfüllt?
Jedes Produkt bei uns hat auch die amerikanische Norm. Aber wir bringen nicht auf jedes Produkt die amerikanische Norm drauf, wenn es nur für den europäischen Markt ist.
Gut zu wissen, oder? Die können mehr, als sie zugeben.
Ja, das stimmt. Stimmt.
Ja, der Lutz hatte vielleicht so ein bisschen Sorge, dass ich ihm noch ein Geheimnis entlocke. Und das ist ja jetzt kein Geheimnis, aber nee, das ist ein schöner Gedanke, mit dem du uns hier.
Na, ein bisschen Understatement, ne? So wie wir das überall haben.
Eigentlich. Ja, Japaner, oder?
Ja.
Immer.
Ich komme damit sehr gut klar, finde das in Ordnung.
Das habe ich auch gestern bei unserem Gespräch so wirklich beim Abendessen so wirklich mitgenommen, dass du da. Auf eine wunderbare, also so, ich interpretiere das jetzt, auf eine wunderbare Weise angekommen bist.
Exakt, so ist es.
Und du sowohl mit den Produkten happy bist, aber vor allen Dingen oder auch als gleichberechtigt einfach, wie die ticken und auch dieses, was dir auch gut gefallen hat, ne, du widersprichst mir, wenn ich Quatsch erzähle, dieses Vertrauen. Also dieses Machen lassen und dieses Vertrauen und nicht dieses Overcontrolling, genau. Sondern man vertraut der Person und die Person soll mal machen.
Natürlich muss ich mal eine Leistung bringen. Ne? Wir sind ja nicht irgendwo, ne, dass man sagt, okay, wir vertrauen dem, wie es ist, sondern
es ist ja halt, außer Frage.
Es ist halt so, dass wir, das darf ich mal so sagen, zu dem Inhaber, dass ich da schon ein besonderes Verhältnis habe. Also der ist derjenige, warum ich bei Wondergrip bin, das darf ich jetzt mal so sagen. Der hat mich damals mal zu Wondergrip gebracht. Das war gar nicht das Ziel des Gespräches, als wir mal angefangen haben zu
sprechen. Das sind immer die besten Gespräche.
In der Tat, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich.
In so einer Personalsituation ist, sondern einfach auf einmal merkt, oh hoppla.
Und skurril, sage ich jetzt mal, das darf ich vielleicht noch erzählen, ich war auf der A&A. Du darfst
alles hier erzählen.
Nee, alles nicht, manches. Ich war damals auf der A&A vor Corona und habe eigentlich Vorstellungsgespräche bei anderen Firmen gehabt. Und auf der Zugfahrt zurück bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen über LinkedIn, hätte ich auch nie für möglich gehalten. Mhm. Und die Zugfahrt hat, wie gesagt, knapp dreieinhalb Stunden gedauert nach Hannover. Und wir haben 3,5 Stunden auf der Zugfahrt geschrieben und weitere 2 Stunden dann,
ihr habt
zu Hause.
Ihr habt einfach gechattet.
Über LinkedIn gechattet, ja. Das, also total skurril, ja, aber und auch sehr herzlich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also überhaupt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich fühle mich da irgendwie ausgefragt oder wie auch immer. Mhm. Und wir haben nicht einen Millimeter eigentlich über einen Job für mich bei Wondergrip gesprochen, sondern als wir dann fertig waren mit allem, hat er mir dann eine halbe Stunde später nochmal eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Mensch, normalerweise müsste ich eigentlich sagen, komm mal zurück, aber ist ja der Wahnsinn bei 4 Stunden hin und 4 Stunden zurück, das mache ich nicht. Und auch das zeichnet so einen Menschen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele andere hätten gesagt, ne, wenn du was von mir willst, dann bewegst du deinen zarten Pöter hierher und dann können wir morgen nochmal live sprechen. Nein, überhaupt nicht. Und er sagt, nein, das machen wir nicht.
Ach, er war noch auf der Messe?
Er war noch auf der Messe. Ja, ja,
war noch auf der Messe. Und
ja, ja. Und
du saßt im
dann,
Zug.
Ich habe dann gesagt, okay, dann komme ich halt wieder zurück. Ja. Und er sagte, ja, die Messe schließt er jetzt und morgen, nein, das will ich dir nicht antun, das ist viel zu weit, nein, das machen wir nicht, ich schreibe dir eine Mail. Und dann hat er mir eine Mail geschrieben und hat mir in der Mail im Grunde genommen gesagt, okay, das, was ich dich gar nicht gefragt habe, aber was ich dir jetzt mal fragen werde, ist, wie sieht denn das aus? Haben wir denn eine Chance, dass wir zusammenarbeiten können? Und dann haben wir den Tag drauf nochmal, da gab es noch kein Teams, aber da gab es schon die Skype. Kennen ja viele noch, ist ja schon ein bisschen retro, aber haben wir geskypt.
Ja, für wen das jetzt irgendwie nach damals klingt, früher hätten wir gesagt googeln, jetzt sagen wir einfach mal die KI fragen, ja, genau. Was ist Skype?
Richtig. Also haben wir geskypt und dann hat er mir im Grunde genommen offeriert, dass wir in Deutschland ein bisschen was vorhaben und ob ich mir denn vorstellen könnte, für den Laden zu arbeiten. Und auch da hat er gesagt, pass auf, überleg dir das Ganze in Ruhe. Wir sind jetzt nicht in Hektik und wir suchen nicht morgen jemanden. Für uns muss es halt passen. Und ich glaube, es könnte passen. So, das hat er mir da ganz klipp und klar gesagt. Ja, ich bin jetzt 7 Jahre da und das hat gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er ist halt für mich so ein ganz besonderer Mensch. Vor 2 Jahren war ich auch in Japan im Headquarter und wir haben da ein super 4-Augen-Gespräch gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, da hat er mir offeriert, wo die Reise für ihn hingehen soll. Er ist 2 Jahre älter als ich, ist auch verheiratet, hat einen Sohn, der kommt jetzt in die Firma mit rein, der ist gerade in UK und macht da gerade noch sein Studium zu Ende und geht dann nochmal zum anderen Unternehmen, das ein bisschen kennenlernen, was auch in Ordnung ist. Ja. So, und also da muss ich sagen, das ist schon eine besondere Verbindung. So kann man das vielleicht ganz gut. Ich kann das nicht beschreiben anders. Also es ist schon angekommen. Echt angekommen.
Ja, aber ich glaube, weil es auch so deinem Stil wiederum entspricht.
Ja.
Weil ich glaube, du tickst genauso.
Ja, 100%ig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und das große Ziel, was wir natürlich haben, da verrate ich vielleicht was Neues ist, dass wir irgendwann werden wir halt hier die Gesellschaft eröffnen in Deutschland. Und das irgendwann ist nicht in ferner Zukunft, sondern das könnte schon relativ bald passieren. Aber also wir werden das auf jeden Fall hier.
GmbH.
Wir werden das auf jeden Fall.
Deutschland GmbH.
Genau. Wir werden auf jeden Fall das übers Magazin kundtun, wenn es denn soweit ist. Vielen Dank auch an Stefan Bechtold an der Stelle, muss ganz ehrlich sagen. Ein treuer Wegbegleiter, sowohl er als auch ich bei ihm. Ist eine ganz besondere Verbindung auch mit ihm. Weil er hat angefangen, als ich mit Wondergrip angefangen bin. Und da sind wir bei uns über den Weg gelaufen.
Ja, auch eine coole Kombination. Du hast ja auch dann nur 7 Jahre gebraucht, bis du in meinem Podcast warst. Nee, den gibt's ja erst ziemlich genau 2 Jahre gibt's den. Ja, lieber Lutz, was ist dir sonst noch wichtig?
Ja, ich möchte natürlich die Gelegenheit hier nutzen, wenn da draußen jemand ist, der sagt, okay, dieser schräge Vogel, den möchte ich ganz gerne mal live kennenlernen, einfach zum Hörer greifen und mich anrufen oder mir eine Mail schreiben. Ich bin für so etwas offen. Ich suche natürlich noch ein bisschen Menschen, die zu uns ins Team kommen, die sagen, okay, zu so einem sympathischen Handschuhhersteller möchte ich auch ganz gerne kommen, möchte das Team eben da ein bisschen begleiten, sowohl Innendienst als auch Außendienst. Ich weiß, dass das schwierig ist und wen ich nicht möchte, das kann ich dir auch sagen, das sind die, die ja, sagen, pass auf, mach das mal und wenn ihr da und da seid mit dem und dem Umsatz, ja, dann kannst du dich nochmal melden.
Ja. Also dein Pioniergeist, den du damals hattest
und heute noch habe.
Und heute noch habe, auf anderer Ebene einfach auch mitbringen.
Exakt, ganz genau. Und dann können wir ein super geniales Team werden.
Ja, ihr draußen. Dann folgt einfach mal dem Aufruf von Lutz. Ich sag mal, das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Heute aus dem Studio K. Du hängst da nachher auch da an der Hall of Fame, wo ganz viele andere hängen.
Ich freue mich drauf.
Ja, mein Gast war Lutz Kador von Wondergrip. Und ja, wir haben, glaube ich, über euren besonderen Blick auf die Welt, eure besonderen Produkte, das Verhältnis zu Japan und vor allen Dingen zu deiner Person ganz viel erfahren. Dafür sage ich ein ganz, ganz großes Dankeschön.
Sehr gern.
Idee und Realisation, Black Works Dietmar Black im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge, Stefan Winter für Media Winter. Grüße nach Berlin. Musik, Chill Carrier, A Whole New World. Und ich denke, als du diesen Chat hattest, da, oder kurz danach, hast du gemerkt, dass sich für dich auch eine Whole New World auftut.
Ja.
Und deswegen finde ich die Musik, die wir jetzt gerade hören, passt ziemlich, ziemlich gut zu dir. Ja, ein großes Dankeschön nochmal. Und abonniert uns mit einem einfachen Klick in dem Portal, wo ihr uns gerade hört, kommentiert, empfiehlt uns weiter, damit noch mehr Leute einfach Spaß an diesen Arbeitsschutzthemen haben. Und dir, lieber Lutz, vielen, vielen Dank, dass du mich hier besucht hast. Es war ein großes Vergnügen, auch jenseits dieses Podcasts, dich kennengelernt zu haben. War eine schöne Zeit.
Vielen lieben Dank dafür.
Gerne, gerne.